Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Petra Enzminger, einen guten Abend. Papst Franziskus verspricht mehr Transparenz bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und ein Ende der Vertuschung. Warum seine Rede dennoch viele enttäuscht, hören wir gleich. In Venezuelas Grenzregion bleibt die Lage angespannt, nachdem gestern Militär die Ankunft von Hilfsgütern aus Brasilien und Kolumbien verhindert hat. Wie geht es da im Machtkampf weiter, berichten wir. Sie erfahren außerdem, warum EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim ersten Gipfel der Europäischen Union mit der Arabischen Liga Bauchgrimmen hat. Wir schauen nach Afghanistan. Der Konflikt dort hat im vergangenen Jahr so viele zivile Opfer gekostet wie noch nie. Und zum Abschluss hören Sie bei uns, was in den Zeitungen morgen wie kommentiert wird. Ein Ende der Abscheulichkeiten, so hat er es formuliert, Papst Franziskus. Der Gipfel im Vatikan zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche ist vorüber. Die Reaktionen gemischt. Konkrete Konsequenzen aus der jahrzehntelangen Krise benennt Franziskus nicht. Zudem beschreibt er den Missbrauch auch noch als gesamtgesellschaftliches Problem. All das stößt auf Unverständnis, hören wir im Beitrag von Jörg Seiselberg, der weitere Kritikpunkte benennt.
Die Kritik kam so prompt wie heftig. Die Opferverbände zeigen sich enttäuscht von der Rede des Papstes zum Abschluss der Antimissbrauchskonferenz. Franziskus habe einen schamlosen Versuch unternommen, sich an die Spitze des Kampfes gegen Missbrauch zu setzen, ohne selbst wirklich Veränderungen anzugehen, schrieb auf Twitter Matthias Katsch von der deutschen Betroffenenorganisation Eckiger Tisch. Ein Fiasko und eine vertane Chance, nannte Thomas Schüller, Direktor für kanonisches Recht an der Uni Münster, die Papstrede. Der deutsche Kardinal Marx dagegen nimmt Franziskus in Schutz.
Ich kann nicht erkennen, dass das nur qualmiges, nebulöses Gerede war. Sehr konkret, sehr deutlich, in welche Richtung müssen die Arbeiten erfolgen.
Der Papst hatte sich in seiner Ansprache in der Sala Regia des Apostolischen Palastes auch ausführlich dem sexuellen Missbrauch generell in der Gesellschaft gewidmet, darauf hingewiesen, dass Missbrauch allein in Europa millionenfach geschehe. Gleichzeitig aber betonte Franziskus vor den anwesenden Chefs aller Bischofskonferenzen: Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Die weltweite Verbreitung dieses Übels bestätigt, wie schwerwiegend es für unsere Gesellschaften ist, schmälert aber nicht seine Abscheulichkeit innerhalb der Kirche. Priester und Bischöfe, die Missbrauch begangen haben, nannte Franziskus Menschenschinder. Täter, so das Kirchenoberhaupt, würden sich zum Werkzeug des Teufels machen. Gleichzeitig räumte der Papst große Versäumnisse der katholischen Kirche in der Vergangenheit ein und versprach einen Mentalitätswechsel. Die konsequente Verfolgung von Missbrauchsfällen, so Franziskus, sei künftig verpflichtende Norm für alle Bischofskonferenzen weltweit. Kein Missbrauch darf jemals vertuscht, so wie es in der Vergangenheit üblich war, oder unterbewertet werden, da die Vertuschung von Missbrauch die Verbreitung des Übels begünstigt und zusätzlich eine weitere Stufe des Skandals darstellt. Wie dies im Einzelnen umgesetzt werden soll, sagte der Papst in seiner Ansprache noch nicht. Details aber präsentierte einige Stunden später der Leiter der Antimissbrauchskonferenz, Pater Federico Lombardi, in einer Pressekonferenz. Mit 3 konkreten Maßnahmen solle der Kampf gegen Missbrauch in der katholischen Kirche gestärkt werden. Zum einen, so Lombardi, werde es in Kürze einen Papsterlass zum Kinderschutz geben. Dieser zielt darauf ab, die Prävention und den Kampf gegen Missbrauch zu stärken in der römischen Kurie und in der Vatikanstadt. Außerdem soll ein Praxishandbuch des Vatikans mit detaillierten Anweisungen für den Kampf gegen Missbrauch an alle Bischofskonferenzen in der Welt gehen. Und es soll künftig eine sogenannte Taskforce von Experten geben, die gezielt geschickt werden soll in Länder, in denen es beim Thema Missbrauch Probleme gibt. Nicht nur wegen dieser 3 konkreten Ergebnisse am Ende zieht Kardinal Marx, der im Vatikan die Antimissbrauchskonferenz mit angestoßen hat, eine positive Bilanz des Treffens.
Das Bewusstsein, dass es hier um eine Herausforderung für die ganze Kirche geht, in allen Kontinenten, in allen Kulturen, ist wirklich sichtbar und hörbar geworden.
Allerdings, so Marx, klar sei auch, die Arbeit müsse weitergehen.
Es ist eine Station auf dem Weg. Es ist nicht das Ende der Diskussion. Es ist nicht das Ende der Bemühungen der Kirche, sich diesem Thema zu stellen. Aber es war und ist ein wichtiger Schritt nach vorne.
Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Röhrig, nennt das Gipfeltreffen im Vatikan ein wichtiges Signal. Gleichzeitig betont Röhrig, er hätte sich verbindlichere Beschlüsse gewünscht.
Verbindlichere Beschlüsse. Die Konferenz zum Missbrauch in der katholischen Kirche ist zu Ende. Jörg Seiselberg war das mit Reaktionen. Und zum Thema können Sie morgen auch ein Interview hören mit dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, in unseren Informationen am Morgen ab etwa 7:15. Mit Gummigeschossen und Tränengas hat das venezolanische Militär gestern verhindert, dass Hilfslieferungen von Kolumbien und Brasilien aus nach Venezuela gelangen konnten. Viele Menschen wurden verletzt bei diesen Auseinandersetzungen. Es wird von 3 Toten berichtet. Das Militär handelte auf Befehl des Präsidenten Nicolas Maduro. Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaido hat nun die internationale Gemeinschaft zum Handeln aufgefordert. Alle Optionen für die Befreiung seiner Heimat, so sagte er, sollten in Betracht gezogen werden. Anne Herberg schildert die Situation an den Grenzen nach diesen Zusammenstößen.
Der Konflikt um Hilfslieferungen an den Grenzen Venezuelas zu Brasilien und Kolumbien ist eskaliert. Nun sind die Pakete mit Medikamenten und Nahrungsmitteln zurück in die Depots gebracht worden. Die Lage an den Grenzbrücken in der kolumbianischen Stadt Cúcuta blieb vorerst ruhig, aber hunderte Venezolaner sitzen dort fest, wie Victor Rangel und seine Familie, die wie Zehntausende regelmäßig zwischen den beiden Ländern hin und her pendeln. Doch nun sind die Grenzen geschlossen.
Horrible.
Das ist furchtbar. Wir sitzen hier fest mit der ganzen Familie. Wir warten darauf, dass Maduro geht. Aber solange sitzen wir hier auf der Straße mit den Kindern und warten darauf, zurück in unser Land zu kommen. Das ist alles ein einziger Wahnsinn. Die Fronten im Machtkampf zwischen dem sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido sind extrem verhärtet. Wegen der Unterstützung Kolumbiens für die Hilfstransporte brach Maduro die diplomatischen Beziehungen zu dem Nachbarstaat ab. Am Samstag präsentierte er sich vor seinen Anhängern in Caracas als Gewinner im Kräftemessen. In Venezuela entscheidet nicht Donald Trump und die Gringo-Imperialisten. In Venezuela entscheidet nicht der Gag Ivan Duque und die kolumbianische Oligarchie. In Venezuela entscheidet der Souverän. Oppositionsführer Juan Guaido, der sich im kolumbianischen Cúcuta befindet, warf Maduro Menschenrechtsverbrechen vor und erklärte: Die Welt hat in diesen Minuten und Stunden das wahre Gesicht der venezolanischen Diktatur gesehen. Der Kampf für Freiheit werde weitergehen. Auf Twitter kündigte Guaido an, angesichts der Gewalt müssten alle Optionen offen gehalten werden, um die Freiheit für Venezuela wiederzuerlangen. Am Montag wird er mit US-Vizepräsident Mike Pence und den lateinamerikanischen Außenministern der sogenannten Lima-Gruppe in Bogotá zusammenkommen, um nächste Schritte zu besprechen. US-Außenminister Mike Pompeo schrieb auf Twitter, nun sei die Zeit zum Handeln gekommen, um dem verzweifelten venezolanischen Volk zu helfen. Die venezolanische Studentin Selima Farias, die ebenfalls in Kolumbien festsitzt, fordert wie viele Anhänger Guaidos nun schnelle Antworten. Wir warten darauf, was unser Präsident sagt, was für Karten er noch im Ärmel hat. Aber es muss jetzt passieren, das ist das, was Venezuela braucht. Unterdessen haben Hilfsorganisationen wie die katholischen Malteser noch einmal davor gewarnt, humanitäre Hilfe für politische Ziele zu instrumentalisieren. Das Wichtigste sei, den notleidenden Menschen zu helfen, in Venezuela und in den Nachbarländern, die in den letzten Jahren Millionen Flüchtlinge und Migranten aufgenommen haben.
Venezuelas Opposition wollte Hilfsgüter aus Nachbarländern ins Land bringen und ist gescheitert. Anne Herberg über den Machtkampf, der an diesem Wochenende über die Hilfslieferungen ausgetragen worden ist. Den Ausstoß von Treibhausgasen in den Bereichen Verkehr, Industrie und Landwirtschaft per Gesetz Stück für Stück senken. Mit einem entsprechenden Klimaschutzgesetz will Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD so das deutsche Klimaziel erreichen. Bis 2030 55% weniger Treibhausgase als 1990. Für die Umsetzung dieses Gesetzes sollen dann die entsprechenden Ministerien zuständig sein. Dumm nur, dass die alle unionsgeführt sind. Und nun hat die Umweltministerin mit ihrem Klimaschutzgesetz den Koalitionspartner gegen sich aufgebracht. Birgit Schmeitzner über das, was da bei der Union aufstößt.
Beim Ziel, ein Klimaschutzgesetz bis zum Ende des Jahres, sind sich SPD und Union einig. Doch der Weg dorthin und die konkrete Ausgestaltung ist umstritten. Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte im Bericht aus Berlin, die Art und Weise, wie Schulze vorgehe, gefalle ihm nicht.
Es ist nämlich kein Gesetz, was sie vorgelegt hat, wo man jetzt konkrete Maßnahmen raus ableiten kann, sondern das ist ein Machmalgesetz und da wird auf andere Ministerien verschoben, dann entsprechend die Ideen zu entwickeln, die wir ganz, ganz, ganz dringend brauchen.
Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Miersch hielt dem entgegen, es müssten eben alle ihre Hausaufgaben machen.
Alle Ministerinnen und Minister sind letztlich in einem Boot. Das zeigt ja auch das Gesetz. Am Ende muss die Bundesregierung liefern.
Die Auseinandersetzung zwischen den GroKo-Parteien macht den Eindruck, dass sich die unionsgeführten Ministerien, etwa Wirtschaft und Verkehr, offenbar überrumpelt fühlen. Schulze, die auch Vizekanzler Scholz hinter sich weiß, schlägt verbindliche Ziele für das Einsparen von Treibhausgasen vor, konkret auf 6 Politikbereiche bezogen. Die Umsetzung, sagt die Ministerin, überlasse sie ihren Ressortkollegen. Dafür habe sie das Gesetz in die interne Abstimmung gebracht.
Birgit Schmeitzner über die Debatte um das Klimaschutzgesetz. Die Linke setzt bei der Europawahl auf eher weniger prominente Vertreter. Warum eigentlich? Linken-Chef Rietzinger hat das beim Europaparteitag in Bonn begründet damit, dass für diese neue Generation Europa gelebte Selbstverständlichkeit sei. Ja, angesichts der Debatten, die diesem Treffen da vorausgegangen sind, ist es dann vielleicht nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Duo mit jeweils deutlich über 80% klare Ergebnisse einfahren konnte. Die Linke und die EU, kein leichtes Thema. Matthias von Lieben hat den Parteitag in Bonn an diesem Wochenende verfolgt. Ja, kein einfaches Verhältnis.
Dieses Bekenntnis ist und bleibt ein gemeinsamer Nenner der Linken, auch am letzten Tag ihres Europaparteitags in Bonn. Nicht ganz so geeint verliefen die Diskussionen an den 2 Tagen zuvor, als um das Programm für die Europawahlen gerungen wurde. 2 Lager prallten aufeinander. Hier die Skeptiker, die die EU ablehnen und in ihr eine unreformierbare, neoliberale Wirtschaftsunion sehen. Dort das Lager der gemäßigten Reformer, die eine europapolitische Neuausrichtung fordern und auch die proeuropäischen Wähler ansprechen wollen. Zu letzteren gehören auch Parteichefin Katja Kipping und Fraktionschef Dietmar Bartsch, die in ihren Reden am Freitag und Samstag den Kurs vorgeben wollten.
Wir wollen kein Auseinanderbrechen der EU. Wenn wir die konkrete EU-Politik kritisieren, dann niemals mit dem Ziel, dass es zurückgeht in ein Nebeneinanderher der Nationalstaaten. Als Sozialistinnen und Sozialisten wollen wir kein Zurück in die Vergangenheit. Wir kämpfen immer um eine andere Zukunft, um ein anderes Europa.
Vor allen Dingen müssen wir Begeisterung ausstrahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Das wird das Entscheidende sein. Wir können nur die Menschen gewinnen, wenn wir selbst begeistert sind von unseren Ideen.
Herausgekommen ist am Ende ein Kompromiss mit einem klaren Bekenntnis zur EU, das aber mit grundlegender Kritik an der aktuellen Politik nicht spart. Dass nicht alle damit zufrieden sein würden, war zu erwarten. Linken-Bundesvorstandsmitglied Lucy Redler von der antikapitalistischen Linken hätte sich eine deutliche Anti-EU-Position ihrer Partei gewünscht.
Aber lasst uns vor allem diesen Wahlkampf auch in einem Geist führen, dass wir in Opposition stehen zu dieser EU, dass wir etwas grundlegend anderes wollen.
Das war ein politisch entkernter Parteitag, sagt auch der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu vom linken Parteiflügel gegenüber der Deutschen Presseagentur. Kontroverse Diskussionen gab es durchaus. Die verschiedenen Positionen prallten hier in Bonn immer wieder aufeinander. Worauf sich alle einigen konnten, dass die EU einen Neustart braucht und sozialer und ökologischer werden soll. Das Ergebnis? Klassisch linke Themen. Hier skizziert von Parteichef Bernd Rieksinger.
Wir kämpfen dafür, dass sich die Bosse nicht länger aus den Tarifverträgen davonstellen können. Wir wollen das Lohndumping nach unten beenden und für europäische Mindestlöhne sorgen.
Die Linke fordert Mindestlöhne von 60% des Durchschnittsgehalts in allen EU-Staaten. Außerdem, alle europäischen Waffenexporte sollen sofort verboten, große Digitalkonzerne stärker besteuert werden und der Kohleausstieg soll in ganz Europa sofort beginnen und bis 2030 erfolgt sein. 7,4% erreichte die Linke bei der letzten Europawahl. In diesem Jahr strebt Parteichef Bernd Rieksinger 10% an. Nicht einfach, das frisch gekürte Spitzenduo ist in der Öffentlichkeit noch relativ unbekannt. Einerseits die 34-jährige deutsch-türkische Gewerkschafterin Özlem Demirel aus Nordrhein-Westfalen, andererseits der in der DDR aufgewachsene und 43-jährige Politikwissenschaftler Martin Schirdewan. Kampfeslustig geben sich beide, nachdem sie am späten Samstagabend von den Delegierten mit jeweils knapp 84% gewählt wurden.
Wir als Linke wollen deutlich machen, dass wir für eine komplett andere Politik stehen. Für soziale Gerechtigkeit, für solidarische Politik und für Frieden.
Wir kommen mit frischem Wind und frischer Energie und frischen Ideen. Und das werden viele Leute mitbekommen und wir werden ein entsprechendes Feedback erfahren.
Wirklich geeint scheint die Linke in ihrem Verhältnis zur EU nicht zu sein. Kritik, ja, die gibt es am Ende, aber mit einer positiven Grundhaltung zur Idee der Europäischen Union.
Der linken Parteitag zur Europawahl, Matthias von Lieben hat ihn für uns verfolgt. Zum allerersten Mal sind führende Vertreter der EU-Staaten und der Arabischen Liga zu einem Gipfel zusammengetroffen im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Dass auch Autokraten mit am Tisch sitzen, ist heikel. EU-Kommissionschef Juncker spricht diesen Drahtseilakt im Beitrag von Samuel Jakisch auch gleich an. Der Themenkatalog für dieses Treffen ist umfangreich. Die Konflikte in Syrien, um Jemen und in Libyen stehen auf dem Programm, der Nahost Konflikt, aber vor allem wird es darum gehen.
Migration ist das vorherrschende Thema bei dem zweitägigen Treffen am Roten Meer, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnimmt. Die EU sucht Unterstützung, um illegale Migration aufzuhalten und deren Ursachen zu bekämpfen. Europaabgeordnete und Menschenrechtsorganisationen kritisierten im Vorfeld des Gipfels, die EU stärke durch das Treffen autokratische Herrscher in den Reihen der Arabischen Liga. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker entgegnete in Sharm el-Sheikh, die Gespräche seien dennoch notwendig.
Wenn ich nur mit lupenreinen Demokraten reden würde, dann wäre ich ja Dienstag schon mit meiner Woche ans Ende gekommen. Nein, wir müssen mit allen reden, aber man muss offen reden, ohne dass man das Thema Menschenrechte jetzt überhöht, aber man darf es auch nicht unterbeleuchten.
Auf diplomatischer Ebene vermied es die Arabische Liga, die EU-Vertreter in politische Bedrängnis zu bringen. Den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir, der vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesucht wird, vertritt in Ägypten sein Außenminister. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, der mit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi in Verbindung gebracht wird, schickte seinen altersschwachen Vater, den saudischen König. Als Gastgeber tritt Ägyptens autokratischer Präsident al-Sisi auf. Ihm gehe es vor allem um eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Europäern, sagte er bei seiner Eröffnungsrede. Unsere Kooperation soll Wohlstand auf beiden Seiten des Mittelmeers ermöglichen. Wir müssen uns als Ergänzung begreifen, nicht als Konkurrenz, zu unserem beiderseitigen Vorteil. Diese Zusammenarbeit kann vielfältig sein, zum Beispiel Industrie, Landwirtschaft, Energie und Transportwirtschaft. Verbindliche Verabredungen zwischen europäischer und arabischer Seite werden bei diesem ersten Gipfel seiner Art nicht erwartet. Ihre multilateralen Treffen wollen beide Seiten aber wiederholen. Aller Differenzen zum Trotz müsse man die Kooperation ausbauen und nicht globalen Mächten aus ferneren Gegenden überlassen, sagt EU-Ratspräsident Donald Tusk vor dem Treffen. Damit spielt Tusk vor allem auf China und Russland an, die in den arabischen Ländern bereits stark investieren.
Samuel Jakisch. Die UNO hat ihren Jahresbericht zu Afghanistan vorgelegt und die Zahlen sind schockierend. Mehr als 3.800 Zivilisten wurden im vergangenen Jahr getötet, darunter viele Kinder. Silke Dittrich fügt diesen Zahlen reale Schicksale zu. Sie blickt zunächst zurück auf einen schweren Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul im vergangenen Jahr.
Chaos im Jamhuriyat-Krankenhaus mitten in Kabul. Es ist der 27. Januar 2018, kurz vor 1 Uhr mittags. Blutende Ärzte laufen verwirrt über Glassplitter. Verletzte Krankenschwestern knien über ihren bewusstlosen Mitarbeitern. Schwester Sora hat ein Video an dem Tag aufgenommen, den sie nie mehr vergessen wird. Ein Taliban-Kämpfer hat in einem Krankenwagen auf einen Zünder gedrückt und kiloweise Sprengstoff vor der Klinik explodieren lassen. Sora selbst wurde auch verletzt und lag später im eigenen Krankenhaus im Krankenbett. Es war ein schrecklicher Tag, hat sie erzählt. Menschen ohne Hände, ohne Beine. Meine eigenen Kollegen hatten überall Blut. Es war ihr eigenes. Sie haben mir geholfen. Jede Nacht ist diese Szene Teil meiner Träume. Sora ist eine von mehr als 7000 Zivilisten, die im letzten Jahr verletzt wurden in Afghanistan. Mehr als 3.800 sind in ihrem Land ums Leben gekommen, schreiben die Vereinten Nationen in ihrem aktuellen Bericht. Die meisten Todesopfer gingen auf das Konto der Aufständischen im Land, vor allem durch die Taliban. Allerdings haben auch die Anschläge des sogenannten Islamischen Staats stark zugenommen in Afghanistan. Viele davon haben die Kämpfer in der Hauptstadt Kabul durchgeführt, in Fitnesscentern, auf Beerdigungen oder sogar vor Moscheen. So viele tödliche Anschläge wie im letzten Jahr hat diese Terrorgruppe noch nie ausgeführt in Afghanistan. Kämpfer des IS haben 20% aller zivilen Opfer im Land getötet oder verwundet. Tote und Verletzte gibt es aber auch wegen der Angriffe der afghanischen Regierung und den USA. Ein Viertel aller zivilen Opfer gingen auf deren Konto, steht im aktuellen Bericht der Vereinten Nationen. Dass die Zahl der Opfer im letzten Jahr die Höchstzahl erreicht hat, liege auch daran, dass die USA verstärkt Luftangriffe durchgeführt habe. Laut Statistiken der US-Luftwaffe war 2018 das Jahr mit den meisten US-Luftangriffen seit 10 Jahren in Afghanistan. Die eigentliche Zahl der Opfer insgesamt im Land könnte sogar noch höher sein, als die Vereinten Nationen sie in ihren Statistiken aufführen. Denn bisweilen haben die UN-Ermittler keinen Zugang in umkämpfte Gebiete. Oder es gibt zu wenige unabhängige Quellen, auf die sie sich stützen könnten. Zitat:
Die Vereinten Nationen sind sich dessen bewusst, dass die Zahlen möglicherweise nicht komplett sind, weil nicht alle Opfer ermittelt werden konnten. Dies hängt damit zusammen, dass wir in der Umgebung, in der wir operieren, Beschränkungen unterliegen.
Die meisten Opfer in der Hauptstadt Kabul landen im Jamhuriyat-Krankenhaus. Die Mitarbeiter dort haben den Anschlag vor einem Jahr alle überlebt, aber sind seitdem traumatisiert. Sora hat nun eine Narbe am Hals, aber die in ihrer Seele sei größer, sagt die junge Krankenschwester. Unser Herz sagt manchmal, wir sollten hier nicht mehr arbeiten, erzählt sie. Wir haben alle große Angst. Aber hier kommen alle Opfer aus Kabul hin. Dann ist jeder Einzelne hier von uns gefragt, um diesen Menschen zu helfen. Die Vereinten Nationen mussten in ihrem aktuellen Bericht einen weiteren traurigen Rekord verkünden. Im Jahr 2018 sind so viele Kinder wie noch nie seit der Aufzeichnung unter den Opfern. Mehr als 920 sind in Kampfhandlungen gestorben oder wurden verletzt. Mehr als die Hälfte allerdings kamen bei Luftangriffen der USA und der afghanischen Regierung ums Leben.
Für die Menschen in Afghanistan wird das Leben immer gefährlicher, Silke Dittrich berichtete. 23.26 Uhr ist es und über den Antimissbrauchsgipfel im Vatikan haben wir eingangs ja berichtet. Inga Gebauer aus unserer Nachrichtenredaktion. Der Gipfel auch Thema in den Kommentaren morgen.
Genau, und die Ergebnisse der Konferenz stoßen bei den meisten Kommentatoren auf Kritik. Was für ein Schlag ins Gesicht der Opfer, schreibt zum Beispiel die Heilbronner Stimme. Der Papst klärt nicht auf. Die Täter kommen nahezu ungeschoren davon. Strafrechtliche Verfolgung gibt es nicht. Bestenfalls eine neue kirchliche Aufgabe für die Täter. Mit stets aufs Neue vorgetragenen Entschuldigungsformeln ist es nicht getan. Und dass die Opfervertreter beim Treffen im Vatikan nicht einmal gehört werden, ist schlichtweg eine Schande. Die Rheinzeitung aus Koblenz meint: Dieser Papst spricht wie das Kirchenoberhaupt aus einem anderen Jahrhundert. Den Missbrauch durch die Kirche mit heidnischen Opferritualen zu vergleichen, macht sprachlos. Es wird immer offensichtlicher, dass auch dieser Papst mit Rücksicht auf mitgliederstarke Kirchengemeinden in anderen Weltteilen, die nichts von der Missbrauchsdebatte wissen wollen, Reformen scheut. Stattdessen beklagt er, dass sexueller Missbrauch von Minderjährigen in allen Kulturen und Gesellschaften ein geschichtlich verbreitetes Phänomen sei, kritisiert der Reutlinger Generalanzeiger. Und dass Missbrauch in Sportvereinen, in Schulen und im familiären Bereich vorkomme. Indem er den Missbrauch Minderjähriger in der katholischen Kirche in diese Aufzählung einreiht, verharmlost der Papst diese Verbrechen geradezu. Die Opfer haben vor allem ein Anliegen, unterstreicht die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Sie möchten wissen, mit welchen konkreten Maßnahmen die katholische Kirche Kindesmissbrauch künftig verhindern will. Doch die Antwort darauf blieb der Papst schuldig. Die Stuttgarter Zeitung zieht folgendes Fazit. Es müssen Strukturen geschaffen werden, die Transparenz gewährleisten und jeglichen Vertuschungsversuch bereits im Keim ersticken. Es braucht härtere und eindeutige Strafen, auch im Kirchenrecht, und schnellere und effektivere kanonische Prozesse, in denen auch Laien eine wichtige Rolle spielen. Die Katholiken müssen nicht weniger als eine neue Kirche bauen, glaubt das Westfalenblatt aus Bielefeld. Ein Haus Gottes, in dem die Machtfülle der einzelnen Würdenträger endlich angemessen beschränkt wird. Eine Kirche, die sich konsequent innerer wie auch rechtsstaatlicher Kontrolle stellt und die die Gläubigen auf Augenhöhe sieht. Und die Nürnberger Nachrichten bringen es folgendermaßen auf den Punkt. Weniger Hierarchie, Ende des Zölibats, Aufheben des Unfehlbarkeitsanspruchs, mehr Macht den Frauen. Die neue Osnabrücker Zeitung befasst sich mit den jüngsten Entwicklungen in Venezuela. Der Plan des Übergangspräsidenten Guaido, durch Hilfslieferungen die Autorität von Machthaber Maduro zu untergraben und das Militär auf die eigene Seite zu ziehen, ist gescheitert. Falls Maduro noch einen Beweis schuldig war, dass ihm das Schicksal seiner Landsleute herzlich egal ist, dann hat er ihn am Wochenende erbracht. Und die Tageszeitung appelliert an Venezuelas Nachbarländer. Die lateinamerikanischen Staaten wären gut beraten, sich nicht vom Fieberwahn über eine militärische Lösung anstecken zu lassen. Erstens, weil Maduro skrupellos genug ist, die halbe Karibik in ein blutiges Schlachtfeld zu verwandeln. Zweitens, weil das politisch so gespaltene Land leicht in einen verheerenden Bürgerkrieg stürzen könnte. Und drittens, weil eine internationale Militärintervention das Völkerrecht genauso mit Füßen tritt, wie die Maduro-Regierung die eigene Verfassung.
Dankeschön für die Stimmen aus den Kommentaren der morgigen Tageszeitung. Inga Gebauer hat sie uns vorgetragen. Und damit geht diese Sendung, das war der Tag, auch zu Ende. Ich wünsche Ihnen allen noch eine angenehme Nacht. Am Mikrofon war Petra Enzminger. Ich danke Ihnen fürs Zu- und Hinhören.